Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir gehen schon. So. So, dann bitten wir einfach Platz zu nehmen. Die besten Plätze sind noch frei. Ja, nee, das sind sogar zwei Buchhändlerinnen gewesen, die kennen sich aus. Ja, wir begrüßen hier sehr herzlich zum zweiten Teil des Karrieretags, der von der Leipziger Buchmesse und dem Börsenverein der Abteilung Berufsbildung gemeinsam mit dem Börsenblatt organisiert wird. Jetzt steht der Beruf des Buchhändlers. Da wollen wir alles wissen über den Buchhandel und dafür haben wir ganz vier kompetente Buchhändler hier vorne am Podium. Nämlich, wir haben Katharina Schölzel von der Buchhandlung Caroline Wolf in Bruchsal.
Dann haben wir Thorsten Wolbert, Pressesprecherin. Lese-Community, was liest du? Von der Meierschen, Buchautor und außerdem Gewinner des Börsenblatt Young Excellence Awards. Schön kurz und knapp. Und Max Riedmüller von der Osianderschen Buchhandlung, der da auch Personal für die als Personalreferent, nennt ihr das so?
Aus- und Weiterbildung
zuständig ist.
Und David Mesche von der Buchbox Berlin, das sind fünf Läden inzwischen, die in Berlin sind und man kennt sie von der grünen Farbe eigentlich schon, die Hoffnung. Genau, also ganz unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Regionen, die heute auf dem Podium sitzen.
Wir müssten uns auch mal vorstellen, das ist Stefan Haug vom Börsenblatt, mein Name ist Kai Mühleck, ich bin, wie es der Zufall will, auch vom Börsenblatt.
Manchmal trifft es sich.
Ja, Also, aber jetzt haben wir ja schon hier oben alle vorgestellt. Wir würden euch auch gern ein bisschen kennenlernen. Wir sagen alle du hier und duzen auch frech runter nach unten. Wer würde denn hier sagen, ja, ich lese sehr gerne?
Gibt es da Leute, ja, die gerne lesen?
Das sind gefühlte 98%, ja. Die zwei anderen Prozent sind auf dem Smartphone unterwegs. Ja. Das ist auch so eine klassische Fangfrage, heißt es manchmal, ne? Für Buchhändler, die sich dann bewerben, ja, warum wollen sie denn Buchhändler werden? Ja, ich lese gerne, sagt man so. Wäre das, vielleicht fangen wir bei dir an, wäre das so eine Knockout-Frage, wenn du fragst, ja, warum willst du anfangen und das ist dann alles, was kommt?
Na, es ist keine Knockout-Frage, im Gegenteil, es ist eigentlich die Basis für alles. Also, wenn ich nicht gern lese, dann bin ich im Buchhandel falsch. So, deswegen ist es eigentlich die perfekte Grundlage, insofern eine sehr gute Antwort.
So, von deinem Arbeitsalltag, Rina, wie ist das? Würdest du sagen, okay, ja, ich habe halt viel Zeit zu lesen, ne, du stehst in der Buchhandlung und liest, es ist ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als das.
Das ist tatsächlich das Bild, das viele haben, wenn sie sich bewerben, dass sie sagen, oh, ich lese so gerne, Punkt, dann geht's nicht weiter. Und ganz viele Kunden, die dann auch reinkommen und sagen, ich würde gerne mal, dass meine Tochter ein Praktikum bei ihnen macht und die liest auch so gerne und dann hat sie hier auch Zeit dafür und so ist es nicht. Ich habe noch kein einziges Mal ein Buch angefangen zu lesen in der Buchhandlung, weil dafür ist die Zeit nicht. Wir haben ganz viele andere Dinge zu tun, aber man sollte schon wirklich sehr gerne lesen, weil das ist der Job, der nach dem Job kommt sozusagen.
Mal ganz vorsichtig gefragt, Lesen ist eigentlich Freizeit, es ist aber auch Lebenszeit, Lesezeit ist Lebenszeit. Wie viel in der Woche Zeit verbringt ihr so mit Lesen? Und das ist die Freizeit, die ja, also die Nächte wahrscheinlich, die kürzer werden. Wenn ihr so überschlagt, so pro Woche, was geht da so drauf, David?
Na, früher war es vielleicht ein Buch die Woche, jetzt ist es ein Buch alle zwei Wochen. Ich bin auch zum Teil auf Hörbücher umgestiegen. Also man muss effizient arbeiten, um sich die ganzen Stoffe, auf die man neugierig ist, zuzuführen.
Wie ist es bei dir? Wie viel gönnst du dir?
Ich muss gestehen, mir geht es sehr, sehr ähnlich. Auch aus praktischen Gründen bin ich zum Hörbuch gewechselt und höre fast inzwischen genauso viel, wie ich lese. Also es kommt wahrscheinlich auch so auf ein Buch die Woche aus. Ja.
Das ist jetzt aber interessant, ne? Weil ich würde voraussetzen, die meisten von uns, also die Vielleser, lesen ja eigentlich schneller als sie hören. Das heißt, du hörst dann, wenn du gerade nicht lesen kannst. Oder wie? Oder
genau, beim Bügeln. Genau, zum Beispiel beim Sport. Es ist viel praktischer zu hören als zu lesen, weil es je nach Sportart gar nicht möglich ist. Also natürlich lese ich auch sehr, sehr gerne und habe weiterhin gerne ein Buch in der Hand. Aber wenn ich unterwegs bin, dann ist es häufig praktischer, einfach ganz normale Tätigkeiten wie Laufen mit dem Hören zu verbinden. Also es ist einfach aus praktischen Gründen.
Jetzt muss man dazu wissen, dass Thorsten Meubert Rad fährt. Und wenn man viel auf dem Rad sitzt, dann geht es natürlich besonders gut, ne? Beim Turnen ist es vielleicht eher kontraproduktiv, aber hier vorne sind noch Plätze frei. Also wer im Gang steht, ist alles frei. Es ist auch unverbindlich, man muss nichts dafür zahlen, keine Miete. Läuft gut. Wir wollen ein bisschen ganz praktisch über den Buchhandelsalltag reden. Vielleicht fangen wir mal mit den schönen Dingen an. Ja? Was ist denn das Schönste für dich am Buchhändler-Dasein?
Ja, das alles. Also ich finde, immer wieder fällt mir auf, wie vielfältig mein Beruf ist und das macht mir so, so viel Spaß. Ich sehe so viele andere Leute in meinem Bekannten und auch in meinem Familienkreis, die haben relativ eintönige Jobs, finde ich, und das da ist die Ausbildung vielleicht noch spannend, wenn man mal durch jede Abteilung durchgeht und dann landet man irgendwie bei der Rechnungsabteilung und dann war's das, wenn es schlecht läuft. Und beim Buchhändler ist es, man macht so alles. Man organisiert, man liest, man verkauft, man hat die Buchhaltung, das auch spannend sein kann. Es ist von allem irgendwas dabei, Kulturförderung, die Menschen kennenlernen und sich einbringen in die Gemeinschaft, in der der Laden angesiedelt ist. Ich könnte mich, glaube ich, nicht wirklich auf was festlegen, aber Veranstaltungen zu organisieren und die Gespräche mit Kunden sind natürlich die Highlights.
Ich wage jetzt mal einen Schuss ins Blaue und glaube, dass für dich die Arbeit mit den Menschen das Spannende ist.
Naja, ich bin ja gar nicht gelernter Buchhändler, sondern ich betrachte das ja aus der Aus- und Weiterbildungsposition und da sehe ich tatsächlich die schönste Aufgabe an einer Neugierde an Menschen und dem richtigen Menschen das richtige Buch zu verkaufen. Und Was ich dazufügen möchte, ist, es glaube ich, kommt ganz stark darauf an, wo man arbeitet. Ob man eben in einer Buchhandlung wie du arbeitest mit 4 Mitarbeitern oder eben in der Meierschen am Neumarkt mit 50 Mitarbeitern plus. Da unterscheiden sich die Aufgaben. Aber die Arbeit mit den Menschen ist für mich das Entscheidende.
Was ist für euch das Schönste an diesem Beruf?
Ja, also ich finde tatsächlich, das Schönste ist, dass der Beruf so viele Möglichkeiten lässt, dass man im Prinzip unendlich kreativ sein kann und auf so ganz vielfältigen Ebenen seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Wenn ich daran zurückdenke, wie sich der Buchhandel dargestellt hat, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe 2003, da gab es viele Komponenten noch gar nicht. Da gab es noch gar kein Facebook, da gab es keine sozialen Netzwerke so richtig. Den Internethandel gab es natürlich auch noch nicht in der Form, aber auch wenn es eine Herausforderung darstellt, bietet es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und viele, viele Lücken, die man irgendwie schließen kann mit Kreativität. Und ja, da gibt es tolle Sachen. Wenn man guckt, die französische Buchhandlung gerade mollert ohne mhm. Budget quasi die Bücher vors Gesicht halten und daraus eine Kunstaktion so. Fast schon machen
ja.
und ganz viel Reichweite erzielen. Es gibt ganz, ganz viel, was man machen kann, ja.
Und bei dir das Schönste an diesem Beruf?
Na, ich finde das die beste Kombination, wenn man wirklich Leidenschaft für Bücher hat, daraus einen Beruf zu machen, weil du kommst mit den Autoren in Kontakt, man lädt sie ein, man macht Aktionen, man lässt die Bücher lebendig werden und man trifft die Leser. Also man trifft auf die Menschen, die lesen. Man sitzt nicht in einem Büro wie in einem Verlag und den ganzen Tag, sondern man hat wirklich den Kontakt vom Anfang zum Ende des Buchs. Das finde ich super. Und ich sehe es auch als Sprungbrett. Also auch Leute, die vielleicht mal später was anderes vorhaben. Ich glaube, es gibt keinen besseren Einstieg in die Buchbranche, als eine Ausbildung zum Buchhändler zu machen, weil da hast du wirklich die Grundlagen auch zur Basis.
So ein klassischer Weg wäre ja dann, ne, wenn ein Buchhändler in einen Verlag wechselt, dann wird er erstmal in den Vertrieb gesteckt. Ne? Das ist so halb automatisiert eigentlich. Schon kann man sagen, jetzt haben wir schon von den schönen Zeiten so ein bisschen gehört. Buch, Bücher, Autoren, Veranstaltungen und so weiter, aber auf den Aspekt Handel sind wir noch nicht so eingegangen. Das heißt ja, wenn ich mit etwas handle, ich muss ja was verkaufen. Ja, ich werde ja auch daran gemessen vielleicht, ja, dass die Bücher eben verkauft werden. Ein guter Verkäufer schafft eben mehr Absatz. Ist das also muss man das auch mögen, dass man wirklich aktiv verkauft, oder gibt es heute noch so, dass man sich hinterm Tresen verschanzen kann und bitte...
Das Einzige, was stört, ist der Kunde.
Ja, vielleicht fangen wir mit dir an. Ne? Ich weiß, Meiersche Weihnachtsgeschäft, kann ich mir vorstellen, da ist man mit Mann und Maus, steht da die Mannschaft auf der Fläche da.
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Komponente, die vorhanden sein soll. Man muss auf jeden Fall, das hatten wir gerade schon mal, sehr gerne mit Menschen Kontakt haben, sehr gut mit Menschen umgehen können, sehr empathisch sein, in allen Situationen die Ruhe bewahren können, eben auch im Weihnachtsgeschäft, wenn es richtig brennt. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung, die man mitbringen sollte.
Vorhin sagte eine, auch eine Buchhändlerin, die hier auf dem Podium saß, das Schönste findet sie, Gastgeberin zu sein. Das ist natürlich ein Begriff, wo ich auch dachte, hoch erstmal, aber es ist eigentlich ein schönes Bild, ne? Gastgeberin zu sein, also da passt viel drunter. Und ich glaube, so wie ich euch hier alle sehe, das trifft auch zu.
Ich glaube, das ist auch eine der großen Übungen, die man in den ersten Monaten einer Buchhandlung zu bewältigen hat, dass man sich löst, also von dieser ganzen Technik, die man auch beherrschen muss, und rausgeht und mit den Kunden Kontakt aufnimmt. Also diese Hemmschwelle überwindet und mit den Kunden, mit den Lesern, mit den anderen, die auch Leidenschaft für Bücher haben, einfach anfängt zu reden, weil das ist das, was auch Spaß macht. Das Tippen auf der Tastatur ist ja nicht so. Aber diesen Kontakt aufzunehmen und ins Gespräch zu kommen, das ist das, was wirklich auch Spaß macht und was Feedback gibt. Und ja, wenn man das gelernt hat, glaube ich, dann ist man ein guter Buchhändler.
Aber auf die Frage von Kai auch nochmal zurückzukommen mit dem Kaufmännischen. Also man mag das, man hat sich für mehrere Titel entschieden, wo man sagt, boah, das sind Titel, die habe ich als Stapel vielleicht auch eingekauft. Und jetzt liegt der Stapel also nun da und er muss ja irgendwie an den Kunden kommen. Entweder es funktioniert sozusagen, wo viel ist, geht viel weg, ist aber auch nicht immer so. Also man muss irgendwie diese Überzeugungsarbeit leisten, dass dieser Stapel da, wo man da echt überzeugt ist, man hat ihn ja eingekauft. Wie geht man da vor? Hat man da diesen Druck sozusagen? Es tut sich aber nichts von selber, also jetzt muss ich aber irgendwas machen, dass da auch ein bisschen, dass der weniger wird. Wie ist das?
Also ich glaube, bei Titeln, die man selber eingekauft hat, weil man die gut findet, da hat man das Problem gar nicht, weil die bringt man an den Mann oder an die Frau. Ich glaube, dieses Kaufmännische und Verkaufen, du hast so schön gesagt, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Das erlebt man schon noch manchmal in Buchhandlungen, finde ich, und das ist total schade. Und anders, es entwickelt sich gerade aber dahin, dass dieses Verkaufen, aktiv Verkaufen, auch wesentlich stärker wird. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, weil im Endeffekt leben wir genau davon, dass die Bücher an die Kundschaft, in welcher Form auch immer, verkauft werden. Ich glaube, es geht nicht darum, jedem das Gleiche aufzuzwingen, weil das macht auch keinen Spaß, sondern nachhaltig entsteht es natürlich auch dann nur, wenn ich dem Kunden sein richtiges Buch empfehle, also das, was genau zu ihm passt. Und dazu muss ich natürlich viele verkaufstechnische Dinge können, wie Fragen stellen etc., Gastgeber sein. Könnte man zu weit ausholen, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben.
Wie bringst du das jemand bei, wenn wir jetzt überlegen, okay, jetzt kommt, es sind häufig Abiturienten, die dann eine Buchhändlerausbildung beginnen. Wie machst du vielleicht aus einem schüchternen oder einer schüchternen jungen Frau, die sagt, ja, ich lese gerne und das ist meine Leidenschaft, auch eine gute Verkäuferin? Also was muss da passieren? Wird man da ausgebildet dafür, dass die das auch sich zutraut, dann da rauszugehen und zu sagen, hier geht keiner weg, ohne dass jetzt dieses Buch gekauft wurde. Also was kriegt man da mit an Know-how?
Also ich glaube, dass der Media Campus in Frankfurt, die Buchhändlerschule, da schon auch viel abdeckt und der Alltag, also ich sage, das ist der wichtigste Punkt. Also ich kann völlig falsch einkaufen im Endeffekt, aber wenn ich es richtig verkaufe, dann habe ich wieder was gewonnen. Wie das jeder macht, da gibt es unterschiedliche Wege dazu, aber wenn man einen Buchhändler oder einen Auszubildenden fragt, warum machst du denn die Ausbildung, und der sagt, naja, ich mache die Ausbildung, um Regale abzustauben oder Bücher einzuräumen, dann ist es der falsche Weg. Der wird hoffentlich sagen, ich bin deswegen Buchhändler geworden, ich glaube, das sind wahrscheinlich alle, weil man gerne Bücher verkauft, und darum geht's. Und ich glaube, wenn man ein Interesse und eine Neugier hat, das ist die halbe Miete, und wenn man dann auch Lust hat zu kommunizieren, brauche ich dir nicht mehr viel beibringen.
Also hast du so richtige Trainings bekommen? Also wie lernt man das?
Ja, in meiner Ausbildung war das tatsächlich so, dass wir immer mal wieder Trainingsstunden hatten, in denen wir uns gegenseitig beraten sollten, und dann stand jemand dabei, der hat es beobachtet und danach bewertet und Feedback gegeben. Auf der Buchhändlerschule hatten wir eine Einheit, bei der wurden wir gefilmt, während wir beraten haben, also auch fake beraten haben, und danach hat man das sich angeguckt und man versinkt in Grund und Boden, weil man sich so schämt für sich selber. Und es ist nicht so schlimm, es ist wirklich nicht schlimm. Man denkt, während man gefilmt wird, die Stimme zittert, man hat einen hochroten Kopf, man ist total aufgeregt und man blabbelt nur so Zeug, das keinen Sinn macht, weil das so ungewohnt ist, dass jemand eine Kamera auf dich hält, während du versuchst, einen Reiseführer zu verkaufen. Und dann guckt man sich das im Nachhinein an und es ist überhaupt nicht schlimm, es ist sehr gut, weil da bekommt man so ein Selbstvertrauen mit, dass... Ich finde gerade auch zu dem Punkt, wie man Bücher verkaufen kann. Ich verkaufe nicht nur Bücher, die mir gefallen. Ich verkaufe auch Bücher, die ich persönlich furchtbar fand. Aber wenn ich mit dem Kunden auf einem Level bin und der erzählt mir, was er gerne liest oder was die Person gerne liest, der er beschenkt gerade, und ich merke schon, das waren alles die Bücher, die ich kacke fand, und sagt mir dann, warum die Bücher so gut angekommen sind, und dann habe ich schon Bücher im Kopf, die ich verknüpfen kann und sagen kann, okay, das ist absolut nicht mein Lesegeschmack, aber ich weiß genau, was dir gefallen könnte. Und wenn man gerne über Bücher spricht und natürlich auch am liebsten über Bücher, die einem selber gefallen haben, dann geht, finde ich, tatsächlich das Verkaufen fast schon wie alleine, weil die Leute lassen sich anstecken und sagen, boah, du hast so cool über das Buch geredet, das muss ich unbedingt auch lesen.
Wie ist das in der Buchhandlung bei dir, 5 kleinere Buchhandlungen, beobachtest du dann sozusagen die Auszubildenden immer mal, gibst ihnen einen Tipp und sagst, hier bei Kunde Y, da muss man ganz anders rangehen, oder du weißt doch, Frau Meier will immer das und das, oder wie begleitest du sozusagen dabei, beobachtest du, merkst du dir Dinge, wie ist das? Du bist dann, glaube ich, ja nicht in allen 5 Läden gleichzeitig, aber...
Ja, wir haben zurzeit eine Auszubildende, also bin ich natürlich schon ab und zu am Boxhagener Platz. Und ab und zu, genau, wir beobachten uns gegenseitig und dann ist es so eine ähnliche Situation wie das mit dem Film, und dann geben wir Feedback. Und also die Filialverantwortlichen machen das und ich mache das auch ab und
zu. Was sind so die häufigsten, sag ich mal, Fehler, oder wo man sagt, so Korrekturhinweis gibt, mach doch mal, was ist so das Häufigste, was so...
Also eigentlich das Schwierigste ist einfach erstmal diesen Kontakt aufzunehmen und eine offene Frage zu stellen vielleicht am Anfang, um ins Gespräch zu kommen. Und Und ein Feedback zu bekommen, das nicht mit Ja und Nein endet.
Kann ich Ihnen helfen? Geht gar nicht mehr.
Genau, kann ich Ihnen helfen? Das ist ja keine Praxis oder so, sondern ein Buchladen. Nee, eine offene Frage, eine W-Frage. Und dann fängt der Kunde im Idealfall an zu erzählen, okay, ich mache eine Reise da und dahin oder ich suche ein Buch für... Ne, und dann fallen einem gute Ideen ein und Tipps ein und dann kommt man ins Gespräch und kann die richtigen Bücher abrufen. Und ja, da versuche ich die Auszubildenden hinzubekommen, dass sie das können.
Bei der Meierschen sind es natürlich unglaublich viele in den vielen Filialen. 50 Filialen habt ihr oder 51. Weiß nicht, wie viele Auszubildende sind es derzeit?
Ich glaube 100.
100. Wie begleitet man sozusagen diese 100? Also wahrscheinlich habt ihr auch Trainings ab und zu oder?
Genau, und natürlich auch dann durch den Media Campus, wo ein Großteil abgedeckt wird, ja.
Und es gibt, glaube ich, auch eine Filiale, die ab und zu mal alleine gemacht werden darf.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt. Das gibt es jetzt seit ungefähr 5 Jahren. Das ist das Projekt Azubi-Filiale. Und geht eigentlich von diesem Gedanken aus, dass wir unseren Auszubildenden so sehr vertrauen, dass wir ihnen eine eigene Filiale, eine eigene Buchhandlung anvertrauen, wo sie dann, anfangs war es für die Dauer von 2 Wochen, das hat sich inzwischen auch auf einen ganzen Monat ausgeweitet, wo sie dann wirklich eigenverantwortlich in dieser Buchhandlung aktiv sind, wo sie Lesungen veranstalten, Präsentationen veranstalten, den Einkauf quasi im Alleingang und die Dispo quasi im Laden vornehmen und einfach für sich ein Gefühl dafür bekommen, wie es jetzt wirklich ist, eine eigene Buchhandlung zu führen.
Natürlich ist das ein bisschen beliebt oder eher gefürchtet sozusagen? Da werden ja ausgesucht wahrscheinlich die...
Genau, man kann sich darauf bewerben und ich glaube, man kann daran sehen, dass es wirklich sehr beliebt ist, dass die Bewerbung quasi die Anzahl der Plätze, die für die Buchhandlungen zur Verfügung stehen, meist deutlich übersteigen. Also es ist ein Projekt, was gewachsen ist und inzwischen in der 7. Auflage schon durchgeführt wurde. Manchmal auch in 2 Buchhandlungen parallel, weil es eben so viele Bewerber gab oder manchmal auch mehrfach pro Jahr. Ja.
Jetzt haben wir gerade gehört, als Azubi kann man es bis zur eigenen Filiale schon bringen. Vielleicht haken wir da mal ein und gucken uns mal an, wie man überhaupt Buchhändler werden kann. Also Ausbildung ist so das Klassische. Wenn ich jetzt dich mal frage, so der klassische Buchhandlungs-Azubi, ist der weiblich und hat gerade Abitur gemacht oder was begegnet einem da so?
Der ist definitiv weiblich, ich sage jetzt mal 85% sicherlich. Der ist meistens Studienabbrecher, meistens irgendwelche Geisteswissenschaften und hat Interesse an Praxis anstatt nur Theorie. Und dann der andere Teil ist auch weiblich und ist jung und kommt direkt von der Schule und weiß noch nicht so ganz, worauf er sich einlässt meistens. Und dann gibt es noch den dritten Teil, der ist männlich.
Ja, also das ist in dem Fall auch kein Makel. Das heißt, wenn ich jetzt mein Studium abgebrochen habe, nein, nicht männlich zu sein. Ja, das ist sowieso hoffentlich noch kein Makel. Nee,
ich rede spannend, dass nur eine Frau hier oben sitzt.
Stimmt, warum eigentlich? Wird das so ein Branchending, ne? Ja, so viel zu, die Branche ist weiblich.
Ja, gut. Der Buchhandel ist weiblich.
Es ist in dem Fall nicht schlimm, wenn ich sage, ich habe mein Studium abgebrochen. Ich erinnere mich an mein Studium, da waren auch mehrere Kommilitoninnen, die dann zu Thalia gegangen sind in dem Fall. Genau mit dem Background. Das heißt, ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich jetzt mein Studium geschmissen habe, weil ich denke, ich will nicht mehr so viel über Goethe machen, ich will lieber was Praktisches machen, dann guckt mich keiner schief an, wenn ich Buchhändler werden will.
Wir haben da vorhin ganz kurz so schön drüber uns unterhalten und haben festgestellt, dass die Studienabbrecher ja meistens schon etwas älter sind als die direkt von der Schule kommen und somit oft auch schon eine Lebenserfahrung haben. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem Thema, ich muss eben den Kontakt aufnehmen. Das traue ich mich vielleicht als...
Ja, also ich finde es eher einen positiven... Eintrag im Lebenslauf, wenn man studiert hat und gemerkt hat, dass die reine Theorie einen vielleicht nicht auslastet und man auch was Theorie mit Praxis gerne verbinden will in seinem Job. Das sind sehr motivierte Mitarbeiter dann oder Azubis.
Also wenn man bei den Mitarbeitern schaut, überhaupt Teilzeit und die Vollzeit, wie jetzt bei 5 Läden, das hält sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Waage. Es sind ja nicht alle Vollzeit, nehme ich an. Und bei der Meierschen auch nicht alle Vollzeit und bei Osiander auch nicht alle Vollzeit. Ich weiß nicht, wie viele Voll-Teilzeit, ist das halbe-halbe etwa so?
Was bei uns ist gerade so ein Wandel zu beobachten. Also wir haben ein sehr junges Team, so zwischen 20 und 30 waren die meisten. Jetzt
Die werden älter.
Die werden älter, ja, offenbar, und bekommen Kinder, einen nach dem anderen. Und das stellt uns vor neue Herausforderungen, was die Arbeitszeiten angeht. Und aber es ist toll, also es ist eine sehr schöne Entwicklung. Und,
wie versucht ihr das zu regeln sozusagen mit der Flexibilität? Stößt ja auch an Grenzen, ne? Der Laden muss ja offen sein.
Es sind immer Kompromisse. Also die Eltern, also die Mütter meistens, müssen natürlich Kompromisse eingehen, müssen auch unterstützt werden von ihrem Partner. Da gibt es mal einen Samstag, an dem man arbeiten muss oder mal abends bis um 20.30 Uhr. Es geht nicht anders. Aber genau, und genauso nehmen auch die wir als Arbeitgeber oder die Kolleginnen und Kollegen, die noch keine Kinder haben, dann Rücksicht auf die und versuchen, das möglich zu machen. Also es klappt ganz gut.
Und bei Osiander, wie sieht es da aus? Wahrscheinlich, da gibt es 1000 Modelle.
Das ja, da gibt es von 10 Stunden die Woche bis 40 Stunden die Woche flexible Arbeitszeitmodelle. Ich kann gar nicht genau sagen, wie die Anzahl ist, weiß ich nicht.
Aber man lässt sich immer individuell auf den jeweiligen ein, der gerade sozusagen sagt, bei mir sieht die Lebenssituation aus und bei mir sieht sie so aus.
Also meistens ist die Arbeitszeit zu reduzieren, die wöchentliche, einfacher als sie zu erhöhen, weil wenn man keine Kapazitäten hat in der Filiale und jemand will erhöhen, wird es schwierig. Aber wenn jemand sagt, ich würde gern kürzer treten, das kriegt man meistens irgendwie hin. Und dann kann ja wiederum jemand auch mehr arbeiten, wenn jemand anders. Also das kriegt man schon immer ganz gut irgendwie hin.
Katharina, du hast dich bewusst dafür entschieden, nicht gleich voll, sondern du hast gesagt, nee, das Leben bietet noch anderes. Also wie sieht es bei dir aus? Das heißt ja auch, das ist ja eine Entscheidung zu sagen, Moment mal. Ich glaube, jeder wollte dich sofort voll haben und du hast gesagt, das überlege ich mir nochmal.
Ich habe, während ich Abi gemacht habe, während ich auf der Schule war, angefangen nebenbei zu kellnern und das war ein volles Pensum. Ich habe aufs Abi gelernt, ich habe gekellnert, danach habe ich erstmal dort in diesem Café Vollzeit auch gearbeitet. Ich habe immer, egal wo ich gelebt habe oder was ich gemacht habe, irgendwo nebenbei gearbeitet und hatte immer einen relativ vollen Zeitplan und viel zu tun. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin, das war natürlich auch Vollzeit. Und dann ist mir das so ein bisschen zugeflogen, dass es hieß, ich kann in einer kleinen Buchhandlung anfangen. Das wollte ich ganz, ganz unbedingt. 20 Stunden die Woche. Und ich habe gesagt, perfekt, richtig, richtig gut. Weil ich kann machen, was ich liebe. Und ich stehe aber nicht 40 Stunden die Woche im Laden und bin dann vielleicht irgendwann nach 2 Jahren genervt und möchte vielleicht auch nochmal was anderes machen, sondern ich kann da jetzt meine Zeit wunderbar einteilen. Ich schaffe es, 3 oder 4 Bücher die Woche zu lesen. Weil, wenn ich es möchte. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel die Lösung gefunden. Viele fragen mich dann, wie schaffst du das 20 Stunden die Woche? Wie kannst du leben? Ich habe eine Wohnung und es muss bezahlt werden und ich will ja sonst auch nochmal irgendwas essen oder Klamotten kaufen.
Konsum mal, was Essen ist.
Das ja, passt ganz gut rein zwischendurch. Und es hat gut funktioniert, aber ich habe jetzt auch die Freiheit gehabt zu sagen, ich mag das Kellnern sehr und ich kellner jetzt auch wieder nebenbei und es ist für mich eine großartige Kombination. Würde mir jemand eine Vollzeitstelle jetzt anbieten, würde ich sie wahrscheinlich wieder nehmen. Aber das war mindestens für die letzten 1,5 Jahre die beste Entscheidung.
Jetzt haben wir vom Thema Ausbildung, also dem klassischen Weg ins Buchhändler-Dasein gesprochen. Es gibt ja noch andere Wege. Ja? Ich könnte mich ja direkt selbstständig machen, ohne ausgebildeter Buchhändler zu sein. Welche Wege, vielleicht tragen wir es ja einfach mal zusammen, gibt es denn noch in den Buchhandel? Ja, wie komme ich ohne 2 Jahre Ausbildung beziehungsweise 3 Jahre Ausbildung rein?
Na, es gibt auch so eine Art Quereinstieg, sage ich mal. Meistens beginnt es dann damit, also bei uns zumindest, ich kann mir vorstellen, dass das bei der Meierschen von der Größe her ähnlich ist, dass man vielleicht als Kassenkraft in Anführungszeichen beginnt und dann das einem so viel taugt und man so viel lernt, dass man dann irgendwann auch als Buchhändler eingestellt wird und vielleicht einen Crashkurs Buchhandel noch am Media Campus besucht oder ähnliches. Also das funktioniert schon, das ist aber eher außergewöhnlich, weil, und das behaupte ich, dass jemand, der die 3-jährige Ausbildung als Buchhändler macht und 3 Jahre sich ausbilden lässt, A, schulisch und B, auch in den einzelnen Warengruppen, was ja immens ist. Also sag mal, wenn man allein Reise, Jugendbuch, Kinderbuch, Belletristik, Krimi, Taschenbuch durch hat, dann sind 3 Jahre meistens vorbei und dann hat man aber noch nicht die ganzen kleineren wie ESO etc. gemacht. Ich glaube, dass das schon fast notwendig ist, diese 3-jährige Ausbildung zu machen, weil es einfach ein Fachwissen auch implementiert. Aber es gibt auch andere Wege. Aber ich glaube, diese 3-jährige Ausbildung ist eigentlich das A und O, behaupte ich jetzt einfach mal.
Wir haben auch 2 Quereinsteigerinnen, die Literaturwissenschaften studiert haben und während des Studiums bei uns gejobbt haben und dann als Buchhändlerin eingestellt wurden. Das funktioniert gut mit denen, aber die brauchten natürlich eine längere Anlaufphase, um die Sachen nachzuholen, die man als Aushilfe nicht mitbekommt. Also ich würde, also im Azubi auch, wenn ich die Wahl habe, immer einen ausgebildeten Buchhändler mal den Vorzug geben, weil man sich darauf verlassen kann, dass er halt die ganzen Grundlagen kennt.
Sonst ist Learning by Doing so ein bisschen.
Genau, das geht auch, aber das andere ist halt einfacher.
Jetzt haben wir ein bisschen über die Quereinsteiger geredet, jetzt vielleicht müssen wir auch mal über die große Online-Konkurrenz reden, was die denn mit dem Buchhandel macht. Ja, es wurde in den letzten Jahren öfter mal so in der Zeitung geschrieben, ja, bald gibt es überhaupt keine Buchhändler mehr und es lesen sowieso alle nur E-Books und so. Mittlerweile hat sich die Berichterstattung da wieder beruhigt oder zu Teilen sogar umgedreht. Ist für euch der Buchhändlerberuf einer der, also ein aussterbender Beruf, da würdet ihr wahrscheinlich unisono widersprechen.
Sitzen ja, also alle hier.
Protestieren alle ganz stark. Nein, also ich glaube, der Beruf verändert sich ganz einfach dadurch ein bisschen, dass einfach noch ein weiterer Kanal hinzukommt, über den Umsatz möglich ist, der vorher nicht existent war in der Form und der immer ausgeprägter jetzt Gestalt annimmt. Und
vielleicht muss man dazu eben vielleicht mal Beispiele sagen. Also bislang denkt man immer, naja, das ist alles, was im Laden so passiert. Aber es ist ja nicht nur, was im Laden passiert, sondern ihr seid ja auch alle online aktiv. Also da muss ja auch, ich weiß nicht, wie viele Leute sind bei euch jetzt bei der Meierschen online beschäftigt, das ist ja auch eine ganze Zahl, die da aktiv verkaufen, anders halt, aber...
Genau, also sind in unserem Fall natürlich verschiedene Abteilungen jetzt mit einbezogen. Es gibt natürlich die Möglichkeit für Buchhandlungen auf Online-Shops zurückzugreifen, wo man dann sagt, wir möchten den Online-Shop einfach nur optisch ein bisschen gestalten oder vielleicht auch einen Buchtipp mit reinbringen. In den größeren Buchhandlungen ist oft der Fall, dass dann die komplette Entwicklung auch im Haus stattfindet, dass das Marketing involviert ist, das Verlagsmarketing, dass es ein eigenes Entwicklungsteam für den Shop gibt. Und ich glaube, man muss sich da auch immer vor Augen halten, dass es dann unter Umständen auch ganz verschiedene Ansprüche sind. Es gibt natürlich einmal den Kunden, der sowieso schon Kunde ist und den man dann auch online noch quasi abholen kann, dass der Kunde dann den eigenen Shop besucht und sagt, ich möchte das Buch bestellen, ich möchte es aber in einer Buchhandlung abholen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass man ganz einfach durch den Online-Shop die Reichweite vergrößert, dass man ganz neue Kunden hinzugewinnt, die jetzt gar nicht in dem klassischen Einzugsgebiet wohnen und im schlimmsten Fall dann noch zusätzlich Umsatz quasi darüber generiert.
Wie ist es zum Beispiel bei Osiander? Sind das dieselben Leute, die online teilweise arbeiten und im Laden sind? Oder ist es sozusagen eine spezielle Online-Truppe, die euren Online-Auftritt betreut? Oder die machen beides?
Nee, wir haben da, also dazu sind wir viel zu groß, das geht nicht. Wir haben da, ich würde sagen, an die 20 Mitarbeiter, die sowohl Marketing als auch Internetabteilung, weil dies ja zusammenläuft, in diesen beiden Abteilungen sitzen 20 Leute und die betreuen das. Und was passiert aus den Läden sind, dass die aus den Läden Buchtipps schreiben, die wiederum auf die Homepage kommen. Aber der klassische Buchhändler bei uns hat online jetzt erstmal nicht so viel zu tun oder eigentlich gar nichts.
Also die Leute sind auch keine ausgebildeten Buchhändler, sondern...
Doch auch. Die sind ausgebildete Buchhändler. Und also ein Teil und der andere Teil sind dann Medienkaufleute, sind...
Systemadministratoren.
Genau, Leute, die das dann technisch betreuen.
Wie ist das bei dir? Social Media könnte ich mir vorstellen, oder weiß ich bei euch, auf Facebook passiert auch ein bisschen was. Passiert
ja, das weißt du.
Passiert ja nicht alleine, stellt sich ja nicht alleine ins Netz.
Wir haben wir sind eine ganz kleine Buchhandlung, wie gesagt, 4 Mitarbeiter und wir haben auch einen eigenen Online-Shop. Ich finde, das ist auch was den Buchhandel ein bisschen auszeichnet. Wenn man jetzt in einen Klamottenladen geht, der jetzt nicht zu New Yorker oder Zara oder Mango gehört, dann ist es schon überraschend, wenn diejenigen sagen, wir haben auch einen Online-Shop. Und im Buchhandel ist es eigentlich schon fast normal, dass auch kleine Buchhandlungen einen Online-Shop haben und dass sich die Kunden sonntags oder nachts nach Ladenöffnungszeiten die Bücher nach Hause bestellen können oder in die Buchhandlung, auch zur Auswahl, Versand kostenfrei. Wir können diese ganzen Argumente, die Amazon anführt, auch aufführen, außer dass wir vielleicht nicht irgendwann mit Drohnen ausliefern werden. Naja, wer weiß. Und das ist für uns sehr wichtig, weil wir dadurch auch zum Beispiel neue Kunden generieren, die nur übers Internet auf uns aufmerksam werden. Und als ich angefangen habe, in dieser Buchhandlung zu arbeiten vor anderthalb Jahren, habe ich die Facebook-Seite übernommen und mal ein bisschen vorangetrieben. Und es kommt super an. Wir haben, ich glaube, in der Zeit 200 neue Leute eingefangen, die uns jetzt folgen. Und die Leute lieben es, Geschichten aus der Buchhandlung zu hören und kleine Schmankerl zu erfahren, dass wir Blind Dates auch verkaufen und im Abo verschicken jeden Monat an unsere Kunden. Das ist keine Idee, die brandneu ist, aber dass wir das machen, da rasten die Leute aus, das finden die super und das ist für uns wichtig. Wir kriegen da viel Feedback und es macht wahnsinnig Spaß. Und ja, also die Leute sind auch immer überrascht, wenn man sagt, wir sind eine kleine Buchhandlung und wir schicken das ihnen auch heim. Und das wissen viele nicht, aber so ist
David,
es.
David, bei dir ist es auch so, Facebook, bist du auch aktiv, sozusagen Storytelling wird immer wichtiger, was Katharina sagt. Was macht ihr da so in Social-Media-Aktivitäten, wie das Neudeutsch heißt?
Ja, wir sind ein kleines Team, also zusammen mit zwei Kolleginnen sind wir das Marketingbüro in der Buchbox und wir versuchen einen Post pro Tag zu machen und das kann sein, dass irgendein neuer, toller Krimi angekommen ist und ein Buchhändler den total toll findet und einfach hochhält. Neulich ist so eine Rassetaube in den Laden geflogen zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für ein Foto und dann kam die Feuerwehr und hat es eingefangen und so. Sowas
erzählt
man dann.
Bei euch ist was los.
Da ist genau was los. Das ist auch manchmal ein Zoo und so. Nee, man muss die Leute emotional versuchen halt auch an den Laden zu binden. Im Laden, aber auch das versuchen, diese positiven Erlebnisse multimedial, also weiter zu tun.
Gefährliche Headline. Die Rassetaube ist ein gefundenes Fressen. Sicher. Vielleicht gibt es hier von euch Fragen, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber gibt es irgendwie Fragen, will jemand was Konkretes wissen von jemand, der hier vorne sitzt?
Dann können wir auch mit dem Mikrofon nach hinten kommen.
Wir würden uns bewegen dafür.
Sehe nicht so aus, gern würden wir uns bewegen. Gut, da eine Frage ist.
Ich nehme einfach das hier.
Das wird zu langsam.
Du hast gerade schon gesagt, also ihr bespielt Facebook zum Beispiel einmal am Tag. Wie häufig macht ihr anderen das? Also ich bin immer am Überlegen, macht man es oder macht man es nicht? Bisher habe ich mich immer dagegen entschieden, weil es einfach ein Zeitfaktor ist. Weil ich denke, wenn man es macht, dann muss man es auch gescheit machen. Und bei uns gibt es jetzt nicht die medienaffinen Mitarbeiter. Das heißt, ich würde es selber machen und ich habe immer schon genug zu tun. Habt ihr einen dafür abgestellt? Also gut, bei Oseander und Meierschen, das ist klar. Aber bei den kleineren, die sich dann so, du hast jetzt den Job, mach mal. Und wo der Chef dann sagt, hey, ich lasse dir freie Hand, mach mal, wie du meinst. Oder wie läuft das?
Also vielleicht kann ich... Bei uns gibt es, wir haben 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da gibt es zwei oder drei, die besonders gerne auf Facebook und Twitter und so unterwegs sind. Und das sind die, die auch dann freigeschaltet werden und die auch von sich aus dann einfach Posts machen können. Also du brauchst, glaube ich, jemanden, der Lust hat, das zu machen. Man kann keinen verpflichten und dazu zwingen, das wird nichts. Also dann lieber weglassen.
Also der muss selber ein bisschen Lust haben, unbedingt. Genau.
Wir haben 3 von 4 Mitarbeitern, die das bei uns aktiv betreiben. Die anderen beiden posten, wenn es sich ergibt. Und ich habe so den Anspruch, mindestens einmal die Woche was zu posten. Und suche mir dann auch oft Dinge, die ich posten kann. Also ich will jetzt nicht sagen die Hauptverantwortliche, aber uns wird allen freie Hand gelassen, weil wir eh alle auf der gleichen Wellenlänge sind, was wir posten möchten und in was für einem Stil. Also wie wir unsere Kunden online auch ansprechen möchten, das ist sehr locker, es wird alles immer geduzt und es ist sehr witzig auch oft.
So wie bei uns so ein bisschen hier oben.
Genau, wie bei euch. Und da sind die Zügel sehr locker und das funktioniert sehr gut.
Ich habe die Frage auch ein bisschen so verstanden, es langt ja nicht, wenn ich einmal am Tag, einmal die Woche irgendwie dann was mache, wenn eine Anfrage reinkommt, also ich nehme an, Facebook ist bei euch, ne, der PC steht eh da, ist offen. Wie lange dauert das, bis dann irgendjemand antwortet?
Bei uns findet das normalerweise innerhalb der ersten Stunde nach der Anfrage statt. Egal, was es ist, ob es eine Nachricht ist
grüne
oder...
Antwortet in einer Stunde, kann ich dann...
Genau, das haben wir.
Bei euch? Oder kommen, weiß nicht, wie da Anfragen kommen?
Na, seltener. Vielleicht innerhalb von 5 Stunden. Gibt es da auch einen Button für? Ich glaube nicht. Ne? Dann kriegt man nur den grünen nicht.
Nee, ich glaube, grün ist es nicht. Ich kann es gerade gar nicht.
Wie ist überhaupt sozusagen das Feedback? Also wie häufig, bei den Großen wie bei den Kleinen, was kommt da von den Kunden zurück? Ist das tatsächlich gemessen viel oder ist das, tröpfelt das ab und zu nur?
Ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt auch immer ein bisschen darauf an, was jetzt im Laden zum Beispiel für Aktionen stattfinden, was insgesamt, wenn Veranstaltungen irgendwie in einer Buchhandlung stattfinden, kommen viele Fragen dazu. Wenn Nikolaus Parks jetzt was, was ich in Köln liest, dann häufen sich die Anfragen, weil man wissen möchte, wie früh man da sein muss, um auf jeden Fall in Reihe 1 zu sitzen. Aber ich glaube, um auf die Frage gerade mal zurückzukommen, ich glaube, es ist auch viel, viel wichtiger, diesen Inbound irgendwie sehr, sehr zuverlässig beantworten zu können. Man muss sich nicht unbedingt jetzt so einen ganz, ganz starren Redaktionsplan überlegen und den unbedingt einhalten, sondern es ist ja nicht ein einseitiger Kommunikationskanal, wo nur wir was rausgeben, sondern viel wichtiger ist auch, das zu beantworten, was reinkommt. Und das ist dann wirklich auch tatsächlich entscheidend. Also bei uns ist es auch so, wir haben eine große Seite und viele einzelne Buchhandlungen haben dann mal so einen kleinen persönlichen Ableger, um darüber zu berichten, was jetzt täglich in der separaten Buchhandlung passiert. Und wenn wir da gefragt werden, lohnt sich das überhaupt, sollen wir es machen, dann raten wir auch dazu. Wenn es euch persönlich gefällt, wenn ihr wirklich täglich dort aktiv seid, dann sehr gerne, um eben zu gewährleisten, dass Anfragen beantwortet werden. Ansonsten wird es dann wirklich kritisch. Also wenn ich einmal pro Woche mich dazu zwinge, irgendwie bei Facebook mich anzumelden und zu gucken, ach, sind 7 Anfragen reingekommen, aber 6 davon brauche ich gar nicht beantworten, weil die eigentlich eine Antwort für denselben Tag bedurften, dann ist es vielleicht nicht das erste Mittel, was man da nutzen sollte.
Wie sieht es bei Osiander aus sozusagen? Ist da viel Feedback bei osiander.de? Oder also, dass die Mitarbeiter da auch ständig reagieren müssen? Oder hält sich das in Grenzen?
Naja, also unsere Mitarbeiter müssen da relativ wenig für tun. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man sozusagen die Leute anspricht. Wenn ich jetzt natürlich auf die Facebook-Seite poste, hallo, der neue Adler Olsen ist da. Da kriege ich nicht so viel Rückmeldung, da kriege ich vielleicht ein paar Gefällt mir und so Sachen, aber wenn ich frage, lieber Hardcover oder Taschenbuch oder irgendwie so die Leute mal frage, was ist denn eure Meinung oder was, wir machen da eine neue Buchhandlung auf, wer geht hin, und wenn man die wirklich fragt, da kommt schon viel zurück, während wenn ich jetzt halt eine Information einspiele, eher weniger. Die Mitarbeiter machen das nicht, dazu haben wir tatsächlich die Leute, die das bei uns im Hintergrund machen. Bei uns gibt es auch diese Ableger von den kleinen Buchhandlungen nicht, zumindest kenne ich sie nicht.
Okay, mit Blick auf die Uhr, gibt es noch Fragen? Da ist noch eine Frage.
Ja, ich arbeite in einer kleinen Bücherei in Bad Reichenhall. Das ist ein ganz kleiner Ort, näher der Grenze zu Salzburg. Und auch seit ein paar Jahren und auch in einer Buchhandlung mittlerweile, weil ich einfach gerne lese. gibt es für mich eine Möglichkeit, ich bin 49, interessiere mich für den Beruf, kann man den jetzt noch irgendwie berufsbegleitend erlernen in irgendeine andere Form, weil 3 Jahre nochmal auf die Schule gehen werde ich bestimmt nicht, aber ich möchte mich gerne weiterbilden und ich kann zwar die Kunden beraten, aufgrund hat er gewisse Lebenserfahrung und habe ich schon, das glaube ich kriege ich noch hin, aber ansonsten weiß ich halt sehr wenig über den Beruf und vielleicht auch, um auch mal mehr Geld zu verdienen, im Hinblick drauf, also was könnte ich jetzt tun?
Ich möchte da gleich gerne darauf antworten, weil wir einen ähnlichen Fall bei uns haben, nämlich einen 47-jährigen Familienvater mit 3 Kindern, der nach seinem Philosophiestudium nicht wusste, was er macht und der jetzt bei uns quer eingestiegen ist und natürlich auch keine Vollzeitausbildung machen kann. Es gibt beim Media Campus, die haben ihren Stand hier gleich vorne, eine wunderbare Form, nämlich den Fernlehrgang. Das ist sozusagen ein Online-Learning-Modul. Da kriegt man sozusagen Sachen auch nach Hause und hat verschiedene Präsenztage. Aber das geht in, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahren, glaube ich. 1,5 Jahren, also es geht schneller. Aber man arbeitet halt von zu Hause. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das zu Ihnen passt. Weil das, sag ich mal, die Leute 40 aufwärts und Quereinsteiger oft so eher machen, als zu sagen, ich mache 3 Jahre, wo ich 9 Wochen auf der Buchhandelsschule sein muss oder darf. Da wäre das, glaube ich, die richtige Variante. Und wahrscheinlich die nächste Frage ist, wie wird es dann angesehen? Für uns sind es ganz attraktive Menschen, die das machen, weil das tatsächlich ja auch was davon mit zu tun hat. Die stehen im Leben, die haben schon viel gelesen mit ihrer Biografie. Wenn ich höre, sie sind dann noch dabei in der Bibliothek, da haben sie ja schon auch viel Fachwissen. Ich glaube, da hätten sie gute Möglichkeiten.
Weitere Fragen noch aus dem Publikum? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann schließen wir tatsächlich pünktlich ab. Nach einer Dreiviertelstunde haben wir ganz viel erfahren. Es passiert unwahrscheinlich viel in den Buchhandlungen. Bevor du hier stürzt. bestürzen, schön. So, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier uns Einblicke zu geben in den Beruf des Buchhändlers. Danke Ihnen, dem Publikum, dass Sie sich die Zeit zum Zuhören genommen haben und wünschen allen noch einen guten weiteren Verlauf der Leipziger Buchmesse. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.